Theodor Fontane, Schach von Wutenau. Erzählung aus der Zeit des Regiments Gendarme. Erstes Kapitel. Im Salon der Frau von Carayon. In dem Salon der in der Bärenstraße wohnenden Frau von Carayon und ihrer Tochter Victoire waren an ihrem gewöhnlichen Empfangsabend einige Freunde versammelt, aber freilich wenige nur, da die große Hitze des Tages auch die treuesten Anhänger des Zirkels ins Freie gelockt hatte. Von den Offizieren des Regiments Gendarme, die selten an einem dieser Abende fehlten, war nur einer erschienen, ein Herr von Alvensleben, und hatte neben der schönen Frau vom Hause Platz genommen, unter gleichzeitigem scherzhaften Bedauern darüber, dass gerade der fehle, dem dieser Platz in Wahrheit gebühre. Beiden gegenüber, an der Mitte des Zimmers zugekehrten Tischseite, saßen zwei Herren in Zivil, die seit wenig Wochen erst heimisch in diesem Kreise, sich nichtsdestoweniger bereits eine dominierende Stellung innerhalb desselben errungen hatten. Am entschiedensten der um einige Jahre jüngere von beiden, ein ehemaliger Stabskapitän, der nach einem abenteuernden Leben in England und den Unionsstaaten in die Heimat zurückgekehrt, allgemein als das Haupt jener militärischen Frondeurs angesehen wurde, die damals die politische Meinung der Hauptstadt machten, beziehungsweise terrorisierten. Sein Name war von Bülow. Nonchalance gehörte mit zur Genialität. Und so focht er denn beide Füße weit vorgestreckt und die linke Hand in der Hosentasche mit seiner rechten in der Luft umher, um durch lebhafte Gestikulationen seinem Kathedervortrage Nachdruck zu geben. Er konnte, wie seine Freunde sagten, nur sprechen, um Vortrag zu halten, und er sprach eigentlich immer. Der starke Herr neben ihm war der Verleger seiner Schriften, Herr Daniel Sander, im Übrigen aber sein vollkommener Widerpart, wenigstens in allem, was Erscheinung anging. Ein schwarzer Vollbart umrahmte sein Gesicht, das ebenso viel Behagen wie Sarkasmus ausdrückte, während ihm der in der Taille knapp anschließende Rock von niederländischem Tuche sein Embonpoint zusammenschnürte. Was den Gegensatz vollendete, war die feinste weiße Wäsche, worin Bülow keineswegs exzellierte. Das Gespräch, das eben geführt wurde, schien sich um die kurz vorher beendete Haugwitsche Mission zu drehen, die nach Bülows Ansicht nicht nur ein wünschenswertes Einvernehmen zwischen Preußen und Frankreich wiederhergestellt, sondern uns auch den Besitz von Hannover noch als Morgengabe mit eingetragen habe. Frau von Carayon aber bemängelte diese Morgengabe, weil man nicht gut geben oder verschenken könne, was man nicht habe, bei welchem Worte die bis dahin unbemerkt am Teetisch beschäftigt gewesene Tochter Victoire der Mutter einen zärtlichen Blick zuwarf, während Alvensleben der schönen Frau die Hand küsste. »Ihrer Zustimmung, liebe Alvensleben«, nahm Frau von Carayon das Wort, »war ich sicher. Aber sehen Sie, wie Minos und Radamantus-artig unser Freund Bülow dasitzt. Er brütet mal wieder Sturm. Victoire, Reichherrn von Bülow, von dem Karlsbader Oblaten. Es ist, glaube ich, das Einzige, was er von Österreich gelten lässt. Inzwischen unterhält uns Herr Sander von unseren Fortschritten in der neuen Provinz. Ich fürchte nur, dass sie nicht groß sind. Oder sagen wir lieber gar nicht existieren, erwiderte Sander. Alles, was zum welfischen Löwen oder zum springenden Ross hält, will sich nicht preußisch regieren lassen, und ich verdenke es keinem. Für die Polen reichten wir allenfalls aus, aber die Hannoveraner sind feine Leute. »Ja, das sind sie«, bestätigte Frau von Carayon, während sie gleich danach hinzufügte, »vielleicht auch etwas hochmütig.« »Etwas«, lachte Bülow, »o meine Gnädigste, wer doch allzeit einer ähnlichen Milde begegnete. Glauben Sie mir, ich kenne die Hannoveraner seit lange, habe ihnen in meiner Altmärker Eigenschaft sozusagen von Jugend auf über den Zaun geguckt und darf ihnen danach versichern, dass alles das, was mir England so zuwider macht, in diesem welfischen Stammlande doppelt anzutreffen ist. Ich gönne ihnen deshalb die Zuchtrute, die wir ihnen bringen. Unsere preußische Wirtschaft ist erbärmlich, und Mirabeau hatte recht, den gepriesenen Staat Friedrichs des Großen mit einer Frucht zu vergleichen, die schon faul sei, bevor sie noch reif geworden. Aber faul oder nicht, eines haben wir wenigstens, ein Gefühl davon, dass die Welt in diesen letzten 15 Jahren einen Schritt vorwärts gemacht hat und dass sich die großen Geschicke derselben nicht notwendig zwischen Nute und Notte vollziehen müssen. In Hannover aber glaubt man immer noch an eine Spezialaufgabe Kahlenbergs und der Lüneburger Heide. Nomen et omen. Es ist der Sitz der Stagnation, eine Brutstätte der Vorurteile. Wir wenigstens wissen, dass wir nichts taugen, und in dieser Erkenntnis ist die Möglichkeit der Besserung gegeben. Im Einzelnen bleiben wir hinter ihnen zurück, zugegeben, aber im Ganzen sind wir ihnen voraus, und darin steckt ein Anspruch und ein Recht, die wir geltend machen müssen. Dass wir trotz Sander in Polen eigentlich gescheitert sind, beweist nichts. Der Staat strengte sich nicht an und hielt seine Steuereinnehmer gerade für gut genug, um die Kultur nach Osten zu tragen. Insoweit mit Recht, als selbst ein Steuereinnehmer die Ordnung vertritt, wenn auch freilich von der unangenehmen Seite. Viktoria, die von dem Augenblick an, wo Polen mit ins Gespräch gezogen worden war, ihren Platz am Teetisch aufgegeben hatte, drohte jetzt zu dem Sprecher hinüber und sagte: »Sie müssen wissen, Herr von Bülow, dass ich die Polen liebe, sogar de tout mon cœur.« Und dabei beugte sie sich aus dem Schatten in den Lichtschein der Lampe vor, in dessen Helle man jetzt deutlich erkennen konnte, dass ihr feines Profil einst dem der Mutter geglichen haben mochte, durch zahlreiche Blatternarben aber um seine frühere Schönheit gekommen war. Jeder musste es sehen, und der Einzige, der es nicht sah, oder wenn er es sah, als absolut gleichgültig betrachtete, war Bülow. Er wiederholte nur: »Oh ja, die Polen, es sind die besten Masurka-Tänzer und darum lieben sie sie.« »Nicht doch, ich liebe sie, weil sie ritterlich und unglücklich sind. Auch das. Es lässt sich dergleichen sagen.« Und um dies ihr Unglück könnte man sie beinahe beneiden, denn es trägt ihnen die Sympathien aller Damenherzen ein. In Fraueneroberungen haben sie von alter Zeit her die glänzendste Kriegsgeschichte. Und wer rettete? Sie kennen meine ketzerischen Ansichten über Rettungen. Und nun gar Wien. Es wurde gerettet, allerdings, aber wozu? Meine Fantasie schwelgt ordentlich in der Vorstellung, eine Favorit-Sultanin in der Krypta der Kapuziner stehen zu sehen. Vielleicht da, wo jetzt Maria Theresia steht. Etwas vom Islam ist bei diesen Handel- und Versandelmännern immer zu Hause gewesen. Und Europa hätte ein bisschen mehr von Serai- oder Haremwirtschaft ohne großen Schaden ertragen. Ein eintretender Diener meldete den Rittmeister von Schach, und ein Schimmer freudiger Überraschung überflog beide Damen, als der Angemeldete gleich danach eintrat. Er küsste der Frau von Carajong die Hand, verneigte sich gegen Victoire und begrüßte dann Alvensleben mit Herzlichkeit, Bülow und Sander aber mit Zurückhaltung. »Ich fürchte, Herrn von Bülow unterbrochen zu haben.« »Ein allerdings unvermeidlicher Fall«, antwortete Sander und rückte seinen Stuhl zur Seite. Man lachte, Bülow selbst stimmte mit ein, und nur an Schachs mehr als gewöhnlicher Zurückhaltung ließ sich erkennen, dass er entweder unter dem Eindruck eines ihm persönlich unangenehmen Ereignisses oder aber einer politisch unerfreulichen Nachricht in den Salon eingetreten sein müsse.